Wer Vision hat, hat ein von mir sehr verehrter Politiker, der im letzten November verstorben ist, gesagt, der soll zum Arzt gehen. Genau das machen wir jetzt. Wir gehen zu dem Arzt unserer Seelen, zu dem Heiland unserer Seelen, und er wird uns sagen, wie das mit den Visionen ist. Ich werde mit Sicherheit das Thema verfehlen, das mir gegeben worden ist. Es heißt nämlich, was denkt Gott über die Vision 2030? Diese höhere Autorität, die werde ich nicht bemühen. Ich werde sagen, was ich glaube über die Vision und was ich glaube, was Gott sagen würde, aber was er sagt. Ihr wart wie viele solcher Gemeinden charismatisch-missionarisch eine lange Zeit am Rande der Kirche, ein bisschen exotisch, geduldet, belächelt und heimlich doch bestaunt. Und das hat sich erstaunlicherweise, ich tingle jetzt 50 Jahre durch die Kirche, erstaunlicherweise hat sich in den letzten Jahren geändert. Es ist der richtige Zeitpunkt, Visionen zu fassen, um dieser Kirche auf die Beine zu helfen. Warum sich das geändert hat, weiß ich nicht so genau. Einer unserer Superintendenten in Niedersachsen, das heißt bei euch Pröbste, glaube ich, ne? Aha. Er hat mal gesagt auf einer Synode, manchmal regierten Gott seine Kirche nicht durch eine Taube, sondern durch einen Pleitegeier. Es könnte gut sein, dass die finanzielle Notlage der Kirche dazu geführt hat, zu gucken, wo wächst eigentlich was? Und was machen die denn da eigentlich? Und da guckt man nach Niederhöchstadt und staunt. Ihr habt durch die Impulse von Willow Creek dolle Anregungen bekommen. Aber ihr habt sie nicht kopiert. Ihr habt sie inkulturiert und kapiert. Und das unterscheidet euch von vielen anderen Gemeinden, die nach Willow Creek aufbrechen wollen. Und deshalb bin ich mit euch ganz eng und tief verbunden. Wie gesagt, das Thema Mission, Evangelisation ist ins Zentrum der Kirche gerückt. Preis den Herrn. Auf Kirchensynoden wird das Thema verhandelt. Ich war eingeladen zu einer Diözesanversammlung im Stephansdom, um über das Thema zu reden, als erster lutherischer Pastor, schrieb die Zeitung. Und da wurde genauso über Visionen nachgedacht, wie diese Kirche wieder lebendig wird und zu ihrem eigentlichen Auftrag zurückfindet. Und wie gesagt, das Klima ist da. Allerdings, und das macht mir Sorge im Blick auf andere Gemeinden. Ich glaube, im Blick auf Niederhöchstadt brauche ich das nicht zu haben. Allerdings kann man missionarisch sein nicht verordnen. Weder eine Kirchenleitung, noch eine Synode, noch ein Pastor seiner Gemeinde. Missionarisch sein ist ein Frömmigkeitsstil und hat ganz tief etwas mit meinem Gottesbild zu tun, mit meinem Menschenbild zu tun, mit meinem Selbstverständnis zu tun und dann auch mit meiner Gemeinde. Das heißt, große Pläne habt ihr vor, großartig. Ich beglückwünsche euch. Aber wenn der Einzelne nicht entzündet ist, dann verbrennt das alles wie ein Feuer, ein Strohfeuer. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, guckt doch noch mal nach ihr ganz persönlich, nach eurem Gottesbild. Ich habe manchmal den Eindruck im Gespräch mit Menschen, dass da viel Zeus und Wotan reingeraten ist und wenig Vater Jesu Christi. Im Hebräerbrief heißt es, Moment hier, vor Zeiten hat er vielfach auf menschliche Weise geredet zu den Vätern durch die Propheten, aber in der letzten Zeit hat er geredet zu uns durch den Sohn, den er eingesetzt hat über das Erbe, über alles, denn durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Die Begegnung mit uns Menschen in Liebe durch Jesus Christus war nicht eine Marotte, die Gott sich hat einfallen lassen, sondern es ist sein Wesen. Die Theologin Dorothee Sölle hat mal gesagt, Gott schuf die Welt nicht ex nihilo, aus dem Nichts, sondern ex amore, aus Liebe. Und wir haben das mit dem lieben Gott so drauf, dass das uns über die Lippen geht und wir merken gar nicht, dass das ein Merkmal unseres Glaubens ist, das unvergleichbar mit keiner anderen Religion kompatibel ist. Mir bleibt die Zeit nicht, um das im Einzelnen auszuführen, aber ich muss schon einiges noch dazu sagen. Bereits im Alten Testament ist diese Liebe Gottes sichtbar geworden im Schöpfungsbericht. Mann, die anderen Götter, die verehrt werden, die haben die Menschen geschaffen, damit sie für sie arbeiten. Und Gott arbeitet für die Menschen und setzt sie in einen Garten, der wunderschön ist. Er will, dass es uns gut geht. Wir haben einen Gott, der für uns ist. Und ein Glück, dass ich nicht das Volk Israel berufen habe, sondern er. Ich hätte die längst in die Tonne getreten. Wie oft hat dieses Volk Gott hintergangen, Bünde gebrochen und er hat immer wieder neu angefangen. Gottes Weg mit uns Menschen ist ein einziger Leidensweg. Wir glauben an einen Gott, der heruntergekommen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir glauben an einen Gott, der es im Himmel nicht aushalten konnte, weil er kein menschenloser Gott sein will und keine gottlosen Menschen will. Seine Sehnsucht hat ihn in diese Welt getrieben. Er ist auf dich angewiesen. Ich habe das, glaube ich, erst begriffen, als ich selber Vater war und Kinder hatte. Das Leiden eines Vaters, einer Mutter, deren Kinder nicht mit ihnen sind. Gott ist ein unendlich leidender Gott. Das Zeichen unseres Gottes ist ein Kreuz, nicht der Thron. Wie ungeheuerlich diese Aussage ist, ist mir in einer Veranstaltung mit Muslimen deutlich geworden. Nicht hier bei euch. Die war auch schön. Das war in Norddeutschland. Eine Muslima, eine Professorin für islamische Theologie und ich waren im Gespräch. Ganz liebevoll und ganz würdevoll. Wir haben viele tolle Gemeinsamkeiten entdeckt. Und irgendwann, wie es dann so oft bei mir ist, gerate ich ins Schwärmen. Und ich schwärmte von einem Gott, der heruntergekommen ist, in unendlicher Liebe den Menschen nachgeht. Und da unterbrach mich die Theologin und sagte, hat es der Allmächtige nötig, so um Menschen zu buhlen? Und ich glaube, nicht meine Schlagfertigkeit, sondern der Heilige Geist hatte mir eingegeben, zu sagen, nein, der Allmächtige hat es nicht nötig, aber der Liebende kann nicht anders. Und da wurde mir deutlich der Unterschied zwischen einer ehrfurchtserregenden, devoten Frömmigkeit und einer von Liebe hingerissenen Frömmigkeit. Das unterscheidet uns. Paulus beschreibt im Hohen Lied der Liebe, diese Liebe Gottes erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Diese Liebe hört nimmer auf. Verehrte, Gott ist alles. Gott ist Schöpfer, Gott ist Richter, Gott ist Erhalter. Es ist alles wahr. Aber zuallererst ist ein Gott, der sich zu Tode geliebt hat und zu Tode gelitten hat. Und wenn dieses Bild nicht in uns wach wird und vorrangig wird, dann werden wir nie missionarisch und wir werden nie teilnehmen an der Sehnsucht Gottes nach dem Verlorenen. Gott ist Liebe und wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Kritiker sagen, das ist so ein weichgewaschenes Gottesbild, ein Soft-Evangelium. Verehrte, ist es nicht. Ist das die Mitte unseres Bekenntnisses und Liebe ist stärker als alle anderen Gesetze und alle andere Kraft. Und Gott hat geliebt bis zum Tod. Mich hat diese Liebe Gottes so hingerissen, dass meine ganze Arbeit, die ich in der Kirche geleistet habe, eigentlich nur ein Mitleid mit Gott war. Ich wollte ihm das, was ihm verloren gegangen ist, wieder zurückbringen. Es geht ihm nicht gut. Wie ich immer gedacht habe. Wie Gott in Frankreich. Auf der Wolke sitzen, sich den himmlischen Nektar reichen lassen. Und wir haben hier unten rumzukrauchen. Es ist genau umgekehrt. Er leidet an den vielen verlorenen Söhnen und Töchtern. Und jetzt kommt das Zweite. Und er würdigt dich und mich, in dieses Leiden hineinzusteigen und zurückzubringen, was ihm verloren gegangen ist. Ich finde das ungeheuerlich. Wie steht es in 2. Korinther 5? Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Erlösung. Und dann geht's weiter. Und wie? Und so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Der von mir sehr verehrte Theologe Zulehner, Wiener Pastoraltheologe, hat einmal gesagt, wer in Gott eintaucht, taucht neben dem Armen wieder auf. Er hat das in Bezug auf die soziales Engagement der Kirche gemeint. Ich glaube, da hat er sich geirrt. Ich habe so viele Menschen erlebt, die in Gott eingetaucht sind und untergetaucht sind. Es scheint in vielen Fällen ganz anders zu sein, dass Christen, wenn sie zum Glauben gefunden haben, sie haben zum Glauben gefunden, sie sind nicht eingeladen worden, sie haben zum Glauben gefunden, allein die Formulierung schon passt nicht. Dass sie sich dann in Gemeinden sammeln, und betulich ein gottgefälliges Leben führen, zumindest nach außen, und sich pausenlos neu erbauen lassen mit neuen und schönen Erkenntnissen und mit der Sehnsucht immer mehr von dir, immer mehr von dir. Und nicht begreifen, was in dieser Berufung liegt, an Würde. Der allmächtige Gott macht sich auf so einen Erdensack wie mich angewiesen. Er weckt mich alle Morgen. Er kommt und sagt, komm, ich brauche dich heute. Irgendwann an der Uni in Greifswald oder in Rostock, ich weiß nicht genau wo, sagte so ein junger Student, Herr Pastor, haben Sie gut geredet. Aber ich bin Atheist, ich brauche Gott nicht. Und ich sah, wie den Veranstaltern die Gesichtszüge entglitten, denn in der Regel braucht ja die Religion immer den angewiesenen Menschen. Und ich sagte, glaube ich noch das Wort. Man kann sehr gut ohne Gottes Leben gehen. Aber Gott braucht sie. Das müssen wir erklären. Dann haben wir zusammengesessen und ich habe ihm erklärt, und dann sagte einer von den anderen Studenten, das waren ungefähr so 15 Leute, das ist das Größte, was bisher jemand über meinem Leben gesagt hat. Wenn das stimmt, Gott braucht mich. Boah, warum stöhnt ihr alle so, wenn eure Pastoren euch einladen zur Mitarbeit? Das ist Seelsorge. Das mag sicherlich Gemeinden geben, wo die Laienmitarbeit Ersatz für faule Pastoren oder für mangelndes Geld ist, um hauptamtlich anzustellen. Nein, das ist Seelsorge. Ein Müller, der nicht malt, kriegt ein Identitätsproblem. Und ein Lehrer, der nicht unterrichtet, kriegt ein Identitätsproblem. Und ein Christ, der sich nicht auf den Weg macht, wie du das so schön rezitiert hast, ja, Gott in die Welt zu bringen, kriegt ein Identitätsproblem. Es gibt so wahnsinnig viele Christen, die haben ihren infantilen Glauben nicht abgelegt. Die sitzen immer noch beim lieben Gott auf den Schoß, machen hopp, hopp, reiter, lassen sich betätscheln, ja? Und merken nicht, dass natürlich wir immer Kinder Gottes bleiben. Immer, Gott sei Dank. Aber Kinder werden auch mal erwachsen. Und wenn mein Sohn mit 30 Jahren, schon ein bisschen älter, mit 40 Jahren, sagen wir mal so rund, ja, bei mir noch auf dem Schoß sitzen würde und immer fragen würde, Papa, hast du mich noch lieb? Dann ist in seiner Entwicklung was falsch gelaufen. Nein, er ist mir Partner geworden. Ab und zu übersetzt er mir meine englischen Predigten. Wenn ich so vor großen Leuten rede, dann muss ich das immer ganz genau haben. Dann schickt er mir zurück und schreibt, Papa, das war eine humoristische Einlage. Dann hat er Worte eingefügt, die ich gar nicht kenne. Und ich merke, er ist mir Partner geworden. Ja? Und dieses infantile Christentum, es regt mich geradezu auf. Immer dieses Gott für mich. Ja, er ist für dich da. Mach's doch mal andersrum. Ich für Gott. Das können Sie an Ihrem Gebetsleben prüfen. Wenn Sie morgens aufwachen, Herr, ich danke dir, dass ich aufgewacht bin, mir fehlt das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche Amen. Und dann wundern Sie sich, dass Gott so wenig antwortet und Sie so wenig Erfahrung mit Gott machen. Beten Sie doch mal, wie Jesus uns das gelehrt hat. Im Vaterunser kommt nicht ein einziges Mal ich vor. Du, du und dann wir und dann wieder du. Beten Sie doch morgens mal, Herr, ich weiß, du weißt alles, was ich brauche. Wo brauchst du mich? Ich sage Ihnen am Abend, Sie werden sich vor den Gebetserhörungen nicht retten können. Und gucken Sie sich Ihr Bibellesen an. Ja? Da ist immer, sind Sie das Schäfchen, das vom Hirten nach Hause getragen wird. Und Sie sind der verlorene Sohn, der mit offenen Armen angenommen wird. Richtig, das stimmt. Und gleichzeitig sind uns die Geschichten erzählt, dass wir die Hirten sind, die durch die Dornen steigen sollen, um das Verlorene zu suchen. Und wir sollen die Leute sein, die mit offenen Armen den zerzausten, nach Schwein stinkenden Sohn empfangen und abknuddeln. Ich habe in einer Predigt mal gesagt, was wäre passiert, wenn der verlorene Sohn nicht in die Arme seines Vaters, sondern in die Arme seines zurückgebliebenen Bruders gelaufen wäre. Der hätte ihm schon gesagt, wohin gehört. Und ich kenne so viele Kirchengemeinden, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Boah, lasst uns Maß nehmen an der Liebe Gottes. Lasst uns die Würde begreifen, die in unserer Berufung liegt. Und lasst uns ihn zum Vorbild nehmen, nicht imitieren. Ihm nachfolgen in seiner Art, wie er Menschen geliebt hat. Lasst uns lernen, ist das Dritte, Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Das sind nicht unsere Feinde, die wir niederringen müssen, die wir mit Argumenten kaputt machen müssen oder mit Sentimentalität verführen müssen. Das sind geliebte Kinder Gottes, die wissen es bloß nicht. Was sagt Johannes? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Welt heißt bei Johannes immer das, was gegen Gott steht. So sehr hat Gott das, was gegen ihn ist, geliebt, dass er für ihn seinen eigenen Sohn gab. Da wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Wir begegnen Menschen, die mit Gott längst eine Geschichte haben, für die Jesus längst gestorben ist. Nicht nur für ein paar Pietisten und Charismatiker, für ihren Nachbarn, für den Gotteslästerer hat Christus sein Leben gelassen. Und die Welt nach Christus ist eine andere Welt. Und die Menschen nach Christus sind andere Menschen. Ich habe lange Jahre in einem theologischen Arbeitskreis mitgearbeitet für kontextuelle Evangelisation. Und da haben wir eine Plattform verfasst. Der Mensch ohne Gott ist ein verlorener Mensch. Aber in Jesus Christus gibt Gott den Menschen nicht verloren. Weil Gott sein Bild vom Menschen nicht verloren hat, darum kann das Menschenbild der Evangelisation nicht primär defizitär sein. Wir dürfen über den Menschen, auf die Idee, wir zugehen, mehr glauben, als er von sich selber glaubt. Sorgenkinder sind, das wissen Sie, für Eltern immer besonders wichtig und kriegen besondere Aufmerksamkeit. Wir haben es mit den Sorgenkindern Gottes zu tun, wenn wir diese Kirche verlassen. Und Karl Barth hat einmal gesagt, ich zitiere als Lutheraner Karl Barth, das ist Ökumene. Die Welt, das ist die Kirche in spe. Und ich möchte gerne in den Menschen, die vor mir stehen, vielleicht ein bisschen arrogant, vielleicht ein bisschen großkotzig, vielleicht ein bisschen frech. Ich möchte in ihnen die Knospe sehen, die zur Frucht reift und irgendwann mal großartig in der Liebe Gottes gefangen sich dieser Welt neu zuwendet. Wir begegnen Menschen in einem säkularen, postmodernen, christlichen Zeitalter, voller religiöser Sehnsüchte. Wenn ich reise, sitze ich in den Lobbys im Hotel. Da sitzen die Vertreter. Die haben alle religiöse Themen drauf. Sie schaffen es nicht mehr. Sie kommen mit ihrer Familie nicht klar. Sind unter Leistungsdruck. Todesängste. Zutiefst religiöse Fragen. Wir müssen sie hören lernen. Noch nie war die Zeit so religiös geschwängert wie im Augenblick. So jedenfalls in den 50 Jahren, die ich sie erlebt habe. Wir müssen hören lernen. Die Menschen leben in einer Kultur, die krank macht. Ich zitiere wieder zu Lena. und suchen nach einer Heilung. Sie leben in einer Kultur der Hinrichtung, Leistungsgesellschaft, und sie suchen Aufrichtung. Wir leben in einer Kultur der Beliebigkeit in der Postmoderne und Menschen suchen nach Festigkeit und nach großen Erzählungen. Liebe Tag, da hast du dich geirrt. Menschen brauchen die großen Erzählungen und wir haben eine. Wir haben eine unendlich große Erzählung, dass alles schon gemacht ist, dass wir nichts mehr leisten müssen, dass unser kleines, dusseliges Ja zu Gott längst im Ja Gottes zu uns geborgen ist. Und das gilt für all die Menschen, denen ich begegne. Sie wissen es nur nicht. Und wenn wir die Menschen mit den Augen Gottes sehen, dann werden wir unsere dogmatischen Keulen beiseite stellen und werden lernen zu hören auf das, was sie uns sagen. Und wir werden lernen zu entdecken, dass in ihnen Gott eine Geschichte hat. Der kritische Mystiker Jakob Böhm, Görlitz, 16. Jahrhundert, hat in der Auseinandersetzung mit der sich verfestigenden Orthodoxie gesagt, ich trage meine Bibel in mir. Das heißt, die Geschichte Gottes ist nicht nur dargestellt und geschrieben in heiligen Büchern, sie ist eine Geschichte mit dir. In wie viel Not hat dich der gnädige Gott über die Flügel gebracht? Du sagst Schicksal. Du sagst Glück gehabt. Du bist dem Schicksal dankbar. Dir fehlen die Worte. Du wärst dankbar, wenn du sagen könntest, ich habe eine Adresse, wo ich Ja sagen kann, wo ich Danke sagen kann. Das ist unsere Aufgabe. Das, was wir den Menschen sagen, in Veranstaltungsformen und in Gesprächen, das sagen sie zuerst uns. Wir müssen hören lernen. Und lasst uns die Gemeinde neu sehen lernen. Sie ist nicht ein Ort, wo die letzten Eisheiligen aufgehoben werden, sondern sie ist der Ort der Zurüstung, wo wir in herzlicher Gemeinschaft miteinander feiern die Gegenwart Gottes und wissen, wir dürfen teilhaben an seinem Reich und an seiner Mission, der Missio Dei. Der Weg der Selbstsäkularisierung der Kirche hat nichts gebracht. Gemeinde muss wieder Heiland sein in einer unbehausten Gesellschaft. Menschen, die zu uns kommen, wollen wir heilend dienen, heilend predigen, heilend trösten, heilend segnen. Die Gemeinde ist nicht ein Rückzugsort, wo wir den Untergang der Welt erwarten und uns betütteln, sondern es ist der Ort, wo wir überlegen, Gott, wie kannst du durch uns, durch mich in diese Welt hinein dich verströmen und verlieben? Und sagt nicht immer, ach, hätten wir doch. Gott hat uns ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Wir müssen die Gaben nur entdecken und sie an die Arbeit lassen. Und sie werden merken, mit jedem Tag, wo sie am Abend erschöpft in die Kissen schluchzen und was für Christus in die Kirche getan hat, werden sie ein Stück reicher werden. Gott segne sie dazu. Ich habe 20 Minuten, ich bin jetzt am Ende. Ich habe euch nichts Neues gesagt, wäre auch komisch. Als meine Frau mich am Bahnhof verabschiedete, hat sie gesagt, ich liebe dich, das war auch nichts Neues. Aber es war schön, es wieder mal zu hören. Dankeschön.